Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Kohle-Podcasts MusterbrecherInnen digital. Wir greifen für euch hier regelmäßig Themen im Kontext von Gesellschaft und Digitalisierung auf. Heute sprechen wir, das sind Annika Krellmann und Marc Groß, über das Thema Erwachsenenbildung und das nicht allein. Wir haben einen tollen Gast eingeladen, Anja Wagner. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich.
Hallo.
Anja, dein Untertitel ist sozusagen Programm zu dem Thema MusterbrecherInnen. Anja, du bezeichnest dich als Bildungsquerulantin, bist Geschäftsführerin oder eine der Geschäftsführerinnen von Fräulein Flow, dem Institut für kreative Flaneure. Ihr bezeichnet euch als Digitalagentur, die für das 21. Jahrhundert steht. Da sind wir ja quasi mitten auch schon im Thema. Und du bist auch Mitglied im Lenkungskreis des CoLab und hast bei der letzten Initiative KOKI, KI in Kommunen, auch zum Thema KI in Bildung und Lernen mit einem Channel zusammen geschrieben. Das habe ich schon ein bisschen erzählt. Vielleicht kannst du einfach 3-4 Sätze noch ergänzen, zu dir ein bisschen erzählen noch.
Ich glaube, was ganz hilfreich ist für ZuhörerInnen, ist, dass ich von Haus aus Sozialwissenschaftlerin bin und nicht Pädagogin, wie ja viele, die sich über Bildung äußern. Und ich habe vor 25 Jahren, vor über einem Vierteljahr, Jahrhundert, habe ich eine Fortbildung gemacht zur Multimedia-Designerin, bin da in die New Economy eingestiegen, dann ziemlich schnell in dem Feld gelandet, was heute digitale Bildung sich nennt. Und habe in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet, für Agenturen, für das deutsche Großkapital, sage ich immer, für auch Kommunen, in allen möglichen Bereichen. Hochschule war ich auch lange, sind dann da rausgegangen und haben jetzt halt hier Fräulein Flow in Berlin sitzend als kleine Bildungsagentur. Und da unterstützen wir halt auch KMU, Verbände, Bildungseinrichtungen und so weiter. Ja, cool. Soll ich noch mehr? Nö, ich glaube, das reicht als Intro.
Reicht zur Orientierung auf jeden Fall.
Ja, genau. Und wie ihr jetzt anfangs schon gehört habt, haben wir heute eigentlich zwei zentrale Fragen, über die wir in den nächsten circa 40 Minuten mit Anja sprechen wollen. Und zwar zum einen, wie muss sich Erwachsenenbildung eigentlich im digitalen Zeitalter verändern? Und zum anderen, wie verändert die Digitalisierung die Erwachsenenbildung? Das heißt, wir haben da eine ganz, ganz große Wechselwirkung, wie man schon hört. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, würde mich mal interessieren, Marc und Anja. Und verzeih, Anja, ich würde Marc zuerst fragen, weil du bist ja die Expertin. Was verbindet ihr eigentlich mit Erwachsenenbildung? Wenn man jetzt auf der Straße angesprochen wird, Marc, was verbindest du mit Erwachsenenbildung? Was würdest du sagen?
Boah, das ist eine gute Frage. Vor allem mit Bildung verbinde ich natürlich jetzt gerade Corona und ich habe zwei Kinder sozusagen, ich will es nicht Tragödien nennen, aber das Kämpfen und im Schulunterricht sozusagen mit Erwachsenenbildung. Wenn ich Erwachsenenbildung denke, kommt mir sofort das Thema Volkshochschulen in den Sinn, komischerweise aber dann in Verbindung mit Kochkursen und Englisch, Französisch, Sprachkursen beispielsweise. Das ist das Erste, was ich so damit in Verbindung bringe, wenn es um das Thema Erwachsenenbildung geht.
Ja, schau, ich denke nämlich als Erstes an Fortbildung, so im beruflichen Kontext. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich dachte, Uni hat man irgendwann mal hinter sich gelassen, ist man irgendwie ganz dankbar. Klar, man lernt sein Leben lang und so richtig bewusst lernen, das tut man dann in Fortbildung, dachte ich so als Allererstes. Anja, und jetzt ist natürlich spannend, kannst du das überhaupt noch so in einem Satz sagen, weil du dich ja ganz intensiv damit beschäftigst. Was verbindest du mit Erwachsenenbildung?
Erwachsenenbildung ist natürlich ein ganz altbackener Begriff. Er kommt aus einer ganz alten historischen Zeit, ist maßgeblich geprägt worden in der industriepolitischen Moderne des letzten Jahrhunderts und hat sich da mehr oder weniger vergesellschaftet über verschiedene Institutionen, die Erwachsene über Wissensvermittlung ein bisschen am Puls der Zeit hielten. Und das kann einerseits die berufliche Weiterbildung sein, das kann aber auch hier diese Lebenspraxis-Aufgaben sein, die ich gar nicht schlecht mache. Also die sind extrem wichtig und ich glaube sogar, dass sie in Zukunft noch deutlich wichtiger werden. Also zu lernen, wie man lebt, auch ohne Arbeit. Und ja, der ist ein bisschen abgelöst worden, dann dieser Begriff von diesem lebenslangen Lernen, was aber auch die meisten eher als Drohung empfinden und weniger als Chance und als Entgegenkommen ihrer Neugierde, weil die Neugierde haben die meisten Erwachsenen im Laufe ihrer Schulkarriere eigentlich abgelegt. Ich habe letztens einen Vortrag gehört von einer Professorin, die sagt, die Kinder starten mit über 90% Genieanteil in ihrem Körper, Korpus. Und wenn sie durch die Schule durch sind, dann sind sie bei maximal 5% noch. Also die verlieren, also sie werden halt so standardisiert auf unsere, wie gesagt, industriepolitische Moderne, die wir eigentlich versuchen gerade abzustreifen irgendwie und abstreifen müssen durch die digitale Transformation. Und insofern kommt diesen Begriff des lebenslangen Lernens, kommt natürlich eine sehr große Bedeutung zu. Und wir sollten uns sehr viel Kraftanstrengung da reinbringen, den Menschen das spaßvoll irgendwie aufzubereiten oder schmackhaft zu machen, sodass sie sich darauf einlassen und auch die Vorteile davon sehen. Und wie spannend dieses Leben eigentlich gerade im Moment ist in diesen Umbrüchen, die aber viele natürlich auch als Gefahr sehen und auch als Angriff im Grunde auf ihren bisherigen Status quo.
Das ist ja ganz spannend, weil du gerade ja sagtest am Anfang sozusagen, dass es ein bisschen der Begriff der Erwachsenenbildung ist ein bisschen verstaubt tatsächlich. Also dann war ich ja gar nicht so verkehrt mit meinen Töpferkursen und Kochkursen etc., was das Thema VHS anging. Was mir aber dann nochmal aufgefallen ist, als du gesagt hast, naja, der stammt so aus der industriepolitischen Moderne, also aus dem Industriezeitalter sozusagen. Und von daher, da steckt ja schon mal drin, dass man vielleicht ein Umdenken braucht, weil wir halt in diesem Zeitalter nicht mehr sind, sondern wir sind jetzt im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter, ne? Und von daher, ein paar Dinge hast du ja auch schon gesagt, das ging so dir so locker von den Lippen nach dem Motto, man muss auch mal in Zukunft gucken oder muss wieder lernen, wie man lebt, auch ohne Arbeit sozusagen. Dann erinnere ich mich natürlich an eine Diskussion auch, die wir in der Initiative KOKI hatten zum Thema künstliche Intelligenz. Auch das ist nur ein Aspekt sozusagen, der ja Arbeit massiv vielleicht verändern wird, aber Digitalisierung an sich wird Arbeit verändern. Das heißt, ich glaube, als jemand irgendwann gesprochen hat, hattest du auch gesagt, naja, so ein bisschen vom Muster her, wir sind so die erste Generation, die beides erlebt, sozusagen in einem festen Arbeitsverhältnis gestartet zu sein, aber müssen massiv umlernen sozusagen in unserem Leben nochmal. Ne? Und von daher, das würde mich auch nochmal interessieren, da würde ich gerne mal mit reingehen auch und sagen, naja, wie sieht denn in Zukunft eigentlich, oder wie muss ich denn, wenn wir sagen, vom Industriezeitalter zum digitalen Zeitalter, wie muss ich denn Erwachsenenbildung eigentlich wirklich verändern?
Die Pädagogen würden jetzt immer direkt aufschreien, dass wir die Bildung immer nur für den Arbeitsmarkt betrachten sollten. Können wir aber jetzt mal für einen Moment. Also diese Veränderung des Wirtschaftssystems aufgrund der digitalen Transformation. Also Wirtschaft ist ja schon immer in Wellen verlaufen. Es gibt Aufschwünge, es gibt Abschwünge und es gibt radikale, nach Schumpeter, schöpferische Zerstörung, die dann halt wirklich zu einer Reorganisation der Volkswirtschaft führen. Und in dieser Reorganisation der Volkswirtschaft bedeutet das natürlich in der Arbeitsgesellschaft, dass Menschen sich neue Qualifikationen draufschaffen müssen oder, wie man neuerdings sagt, 20 Jahren neue Kompetenzen, um es wegzuführen von diesen Qualifikationen, die man über formale Bildungseinrichtungen nur generieren kann. Und wir sind halt jetzt irgendwie, dieser Wandel wird jetzt massiv sein und der vollzieht sich ja auch schon in vielen Branchen, hat er sich ja auch schon vollzogen. Also wenn wir zurückblicken auf die Musikindustrie, Medienindustrie, Handel, Reisen und so weiter, die sind ja alle schon durchdisruptiert und da mussten sich schon ganz viele Arbeitnehmer neu orientieren und neu aufstellen oder sind jetzt gerade durch Corona dabei, dass sie halt sich neu aufstellen müssen. Und natürlich gibt es jetzt in dieser Übergangsphase, in der wir uns befinden, in der digitalen Gesellschaft, wird es jede Menge neue Jobs geben und Bedarfe auch geben, die gedeckt werden müssen, die überhaupt nicht gedeckt werden können. Also es gab noch nie so eine Zeit, wo man wirklich, wenn man einen Job haben will, das hätte ich früher nie gesagt, als ich aufgewachsen bin, da war das verpönt, sowas zu behaupten, dass jeder, der einen Job haben will, auch einen bekommt. Und heute ist das aber so. Wenn man sich darauf einlässt, digital sich neu aufzustellen. Es gibt die Kurse dazu im Internet, es gibt alles sogar teilweise umsonst. Man kann also im Grunde einen gut etablierten Mittelstandsshop heute sich aus dem Nichts heraus schaffen, sofern man Internetzugang hat. Dafür braucht man auch keine Institution. Wenn man denn diese Kompetenz hat, sich selbst am Riemen zu reißen, zu motivieren über einen längeren Zeitraum, wobei der Zeitraum muss gar nicht so lange sein. Ich denke, ein halbes Jahr intensives Lernen reicht, um irgendwie zu starten. Mit einem Jahr bist du eigentlich schon sehr gut dabei. Das ist ja fast schon ein halbes Studium, wenn du dich richtig reinkniest. Und und dann kannst du am Puls der Zeit im Grunde dich immer weiterbilden. Also das ist ja das große Phänomen. Ihr hattet das eben, da hatte Annika das ja schon angeführt. Also was macht die Digitalisierung mit der Erwachsenenbildung? Ja, die kommt einfach, die erdreistet sich weltweit, ihre Angebote ins Netz zu stellen. Und die Leute nutzen das sogar, zumindest die Leute, die damit umgehen können. Und was wir natürlich alle nicht gelernt haben, aufgrund dieser Arbeitsorganisation im 20. Jahrhundert, ist, uns wirklich im Erwerbsleben so neu aufzustellen. Das war vorher nicht denkbar. Früher wurden solche Entwicklungen dadurch realisiert, dass ein Erwerbstätiger, der fortgeschrittenen Alter war und etwas hätte komplett neu lernen müssen, den hat man in den Altersruhestand geschickt. Einen Vorruhestand, damit er irgendwie raus, dann können die Jungen nachrücken und die haben dann neue Skillsets. Und das ist aber heute nicht mehr möglich. Wir haben so viele 45-Jährige, 50-Jährige, die kannst du nicht alle in den Vorruhestand schicken, sondern die müssen, wir sind die erste Generation im Moment, der Erwerbstätigen, die während ihrer Erwerbstätigkeit komplett umlernen müssen, ein komplett neues Mindset, Skillset entwickeln müssen. Und das ist die große Herausforderung.
Ja. Und gleichzeitig unfassbar, ne? Also auch jetzt nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich das jetzt mal so anhört, heißt das ja, wir alle müssen uns eigentlich nochmal so ein Stück weit neu erfinden im Berufsleben. Auch wenn du vielleicht aktuell meinst, ich bin ja so im sicheren Gewässer und man vielleicht auch meint, die Veränderung ist überschaubar, da wird noch einiges kommen. Jetzt wollen wir gleich uns auf Erwachsenenbildung fokussieren. Aber als du das vorhin mit dem Genie gesagt hast, Anja, das beschäftigt mich, das merke ich gerade, das beschäftigt mich wirklich nachhaltig, dass jeder als Genie startet und da irgendwie ganz, ganz hohen Anteil von verliert. Trotzdem nochmal ein ganz kleiner Blick auf die Schulbildung zurück, die ja aktuell auch in Corona-Zeiten immer wieder ein großes Thema ist. Würdest du sagen, dass die Art, wie Schule funktioniert, wenn wir da ja so viel von unserem Geniehaften vielleicht auch hinter uns lassen, dass die eigentlich die wichtigen Grundlagen bietet? Weil ich frage mich gerade, ich denke mal, um sich neu zu erfinden, braucht man ja auch Neugier. Man muss experimentieren wollen und auch können, vor allem sich auf Neues einlassen. Und ich denke mir, müssen diese Grundlagen nicht wirklich in der Kindheit und Jugend schon geschaffen werden?
Ganz große Fragestellung und Herausforderung. Und kann man auch nicht alles dem Bildungssystem nur anlasten. Die zentralen Fähigkeiten, die du eigentlich bräuchtest, um resilient durch die Welt zu shakern, ist ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern. Also im Grunde die ersten zwei Lebensjahre, sagt man ja, sind ja die wichtigsten eigentlich, um eine Persönlichkeit zu prägen. Das sind die, gerade in dieser VUCA-Welt oder wie auch immer wir sie nennen wollen, diese sich jetzt gerade vollziehenden Unsicherheiten, um da bestehen zu können, brauchst du halt wirklich sehr viel Selbstvertrauen in dich selber und in deine Fähigkeit, dich auch wieder neu zu erfinden. Und woher nimmst du diese Gabe? Das kannst du entweder, indem du irgendwie so ein ökonomisches, familiäres Netz hast, dass du da sagst, egal was passiert, ich bin, komm safe durch, oder du brauchst irgendwie ein psychologisches Set an Fähigkeiten, die dir in deinem Elternhaus idealerweise schon mitgegeben werden. Das ist aber ein Bereich, wo wir seitens des staatlichen Bildungssystems gar nicht hinkommen. Das heißt, auch darüber müsste man nachdenken, wie man, nicht verpflichtend, aber Eltern, würde ich jetzt mal unterstellen, dass 99% der Eltern schon ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder gut in diese Welt starten und auch gut darin leben können. Und ihnen dann muss man im Grunde Eltern beschulen. Aber nicht im klassischen Sinne, dass man da jetzt ein Curriculum aufstellt und nur wenn du ein Zertifikat hast, wirst du Eltern werden, sondern informell über Wissenschaftskommunikation, so wie wir jetzt alle ganz informell zu Corona-Virologen nebenbei geworden sind. Also indem wir uns halt wirklich damit beschäftigen, wenn weil das es halt
Virologen hören, Anja.
Virologinnen. Ja, also so Laien, also wir werden so Laien-Virologinnen. Und so, glaube ich, müsste man auch Eltern. Ja, da muss man aufpassen, dass man da nicht in das Manipulative reingerät und auch nicht in das Übergriffige und so weiter. Aber ich denke, man kann da sehr viel begleitend, informell gestalten. Das ist aber jetzt
so
vor der Schule.
Coaching sozusagen, genau, so eine Art Coaching sozusagen für Eltern, auch wie man gewisse Dinge vielleicht triggern kann oder so.
Genau. Ja. Und dass es auch darauf ankommt und dass es halt auch extremst wichtig ist für die spätere Weiterentwicklung ihrer Kinder. So, und dann kommt die Schule oder Kita jetzt bei uns. Wir haben ja mal vorgeschlagen, auch die Schule könnte man ja vorziehen von 3 bis 15, also auch weiterhin diese 12 Jahre. 12, 13 Jahre, aber weiter vorziehen, so dass die dann gleich von 3 an in einen institutionellen Rahmen, wie auch immer der gestaltet ist, und ganz sicher ganz anders als heute, dann eingeführt, um da begleitet zu werden, um denen einen Ort zu bieten, vor allem den Kindern, die nicht so behütet aufwachsen, dass sie dort sich selbst gestalten können und ihre Talente finden können und ausprägen können und so weiter und so fort. So, das heißt aber letztlich, um deine Frage zu beantworten, natürlich muss Schule ganz, ganz anders aussehen. Und viele wissen das auch. Also ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie für die meisten LehrerInnen ein No-Go, sondern da gibt es ja auch sehr viele Reformpädagoginnen, die genau das eigentlich schon seit einem Jahrhundert fordern. Und die aber jetzt ganz überrascht feststellen, das stelle ich in meinen Gesprächen fest, wenn ich dann so anfange mit meiner Vision von digitaler Bildung oder digital unterstützte Bildung, dass die feststellen, dass ihnen die Digitalisierung vielleicht helfen könnte, ihre reformpädagogischen Gedanken auch umzusetzen, weil wir sie im Grunde auch aus diesem Korpus ein bisschen befreien können, in dem die sich befinden. Die müssen ja im Grunde ein Curriculum da eintrichtern, den jungen Menschen, und abprüfen, was völlig, wo alle sagen, das ist Quatsch, so wie es abläuft. Das brauchen wir das ist ja auch wirklich industriepolitisch modern, auch da wieder. Es geht darum, dass wir gute Sacharbeiter, die professionell und zuverlässig Sachen abarbeiten. Das war eigentlich das Hauptziel der Schule. Und das wird aber die Arbeit sein, später die Maschinen machen.
Und also damit, Annika, mach du. Wir machen heute.
Das fand ich jetzt nochmal wichtig, ne, dass wir das eben auf dem Schirm behalten, auch wenn wir jetzt wiederum über Erwachsenenbildung sprechen. Und da erinnere ich jetzt nochmal an deine Aussage von gerade, dass wir die erste Generation sind, die sich komplett neu erfinden muss. Und jetzt in Vorbereitung des Podcasts, woran habe ich gedacht, als ich mir nochmal anschauen wollte, wie lernen wir eigentlich in der digitalen Gesellschaft an den Digitalindex von D21? Und der sagt ja unter anderem, dass gerade auch Erwachsene zu einem ganz, ganz großen Teil informell lernen. Also gar nicht irgendwie in institutionalen oder formellen Strukturen, sondern zu einem ganz erheblichen Teil informell. Und das heißt, wir müssen genau das ja grundlegend ändern, ne? Diese Art und Weise, wie wir informell lernen. Was sind denn da aus deiner, also was müssen wir da verändern? Was sind da so grundlegende Muster? Denn wir sind ja hier im MusterbrecherInnen-Podcast, die wir aufbrechen müssen. Und wie stehst du dazu? Was sagst du dazu, dass dieser informelle Teil so einen hohen Anteil hat? Also informell vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz. Heißt beispielsweise über Gespräche oder das Klassische, man fragt irgendwie die Tochter oder den Enkelsohn, wie irgendwas im digitalen Kontext funktioniert und eignet sich das dann an. Oder man guckt vielleicht bisschen, auch selbst im Internet nach.
Ne? Eigentlich so ein bisschen das Lernen im Netzwerk, ne, wenn man so will. Ne?
Auch, also ich habe gesehen, im Vorfeld hattet ihr das ja hier eingestellt. Da habe ich mir das mal nochmal angeschaut im D21-Index. Die scheinen offenbar die Fragestellung von Jane Hart aus Großbritannien zu wiederholen und hier mit hiesigen Angestellten durchzuführen, was ich sehr gut finde, wenn das alljährlich stattfindet. Und Jane Hart ist so eine Learning Professional und die hatte vor ein paar Jahren in UK verschiedene Angestellte, mehrere tausend befragt, sag mal, wie denkt ihr eigentlich persönlich, wie ihr am besten lernt? Und dann hat sich daraus so eine Hitliste ergeben und dann war klar, dass ja, erstmal versuche ich es selber. Ich habe bei der Arbeit jedes Mal mit neuen Herausforderungen zu tun, dann versuche ich es erstmal selber zu lösen. Dann frage ich in meinem Team, dann google ich, dann schaue ich auf YouTube und so weiter. Und ganz am Schluss, wo sie dachten, wo sie am wenigsten lernen, ist im Klassenraum, bei Konferenzen, E-Learning, also alle, wo wir anfangen zu formalisieren, da denken die, dass sie da eigentlich verhältnismäßig am wenigsten lernen. So, und das war natürlich eine sehr phänomenale Erkenntnis und das D21 bestätigt das ja mit ihren Befragungen. Das heißt, die Menschen praktizieren es. Und warum ich es gut finde, dass sie das regelmäßig dann die Unternehmen befragen, die Angestellten, ist, dass nur durch diesen Reflexionsprozess die Leute merken, dass sie ja die ganze Zeit lernen. Weil die wenigsten, wenn man sie fragen würde, wie viel lernst du, würden sie sagen, naja, also vielleicht einmal im Jahr gehe ich zu einer Weiterbildung. Aber durch diese Fragestellung kommen die erst auf die Idee, ach stimmt, ich bin ja die ganze Zeit am Lernen. Ich lerne ja jeden Tag was Neues. Und so, und dann, damit ist im Grunde dann schon mal der erste Lernen zu lernen Baustein eigentlich dann schon mal erfüllt. Und gleichwohl braucht es natürlich immer wieder formalisierte Angebote. Weil gerade wenn du dir schnell ein ganz neues Themengebiet drauf schaffen willst, dann hilft es vielen, wenn das irgendeiner schon mal vorab kuratiert hat und sich auch Gedanken gemacht hat, wie man sich das am besten aneignet. Und insofern braucht es immer wieder gute formalisierte Angebote. Aber das ist nur ein Teilaspekt und zwar ein ganz marginaler Teil. Und das muss man sich vergegenwärtigen, auch in der Bildungspolitik. Und die Menschen ermuntern halt in diesen immer wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Also diese Neugierde auszuleben, wie funktioniert das denn oder wie machen das andere? Dann es selber auszuprobieren. Auch das, Learning by Doing, wissen wir alle, ist mit das Beste. Und das Dritte ist halt, sich ein Netzwerk zu suchen, das, was Marc eben meinte, und sich aber auch in fließende Netzwerke, immer wieder neue Netzwerke, sich passende Netzwerke zu suchen, in denen und mit man, denen man das reflektieren kann. Weil darum geht es ja dann am Schluss, dass man es selbst dann durchdenkt und dann mit seinen bisherigen Erfahrungen dann auch vereint.
Das heißt aber auch, also ich gehe nochmal da rein auch, weil das ist ja spannend. Also ich brauche eigentlich Lernangebote, die ich kenne aus dem informellen Lernen, die Spaß machen, ohne dass ich eigentlich merke, dass ich lerne sozusagen. Also das und ich glaube, dieser Spaßfaktor, das hattest du vorhin auch nochmal, ne? Wir brauchen irgendwie Formate, die spaßvoll sind und wo man Lust hat. Da würde ich sagen, wenn man jetzt in die klassische Schulbildung schaut, wenn ich meine Tochter fragen würde, würde ich sagen, gelingt das zurzeit noch nicht so richtig. Bei der Erwachsenenbildung ist es vielleicht ein Tacken anders, weil man da ja vieles auch noch freiwillig macht, vieles vielleicht aber auch gar nicht merkt. Das ist für mich ja noch die spannende Frage, wie schafft man das jetzt, diese informellen Lernangebote, diese Mechanismen zu übertragen, jetzt auch vielleicht gar nicht so auf Unternehmen bezogen oder auf den beruflichen Kontext, sondern eher auch mal kommunal bezogen tatsächlich. Ne? Also wie kann das da gelingen? Da haben wir ja Institutionen wie Bibliotheken, Volkshochschulen etc. Wir haben in Kombination oft vereinsgetrieben auch sowas wie Makerspaces etc., wo ja genau das eigentlich passiert. Ne? Man geht aus Interesse da rein, man beschäftigt sich mit Themen und lernt automatisch neue Dinge.
Ich würde gerne deine Frage um eine essentielle Frage vorher noch ergänzen, weil ich gerade, als ihr von den Beispielen gesprochen habt, habe ich an meinen Vater gedacht, der jetzt Mitte 60 ist und der auch YouTube für sich entdeckt hat und diverse Dinge zu Hause gemeistert hat mit der Hilfe von YouTube-Videos, was ich absolut super finde, wo ich mich frage, ich stelle mal vorher die Frage, Marc, bevor, wie muss sich das verändern? Braucht es überhaupt noch diese Angebote oder haben wir im Netz nicht sowieso alles verfügbar?
Ich würde schon, ja, Marc, bitte.
Nee, machen wir, das ist eine spannende Frage, da wäre ich noch, aber kann man diskutieren, weil man ja dann fragen muss, sozusagen, braucht es die Angebote? Und wenn es die braucht, wie müssen sie eigentlich organisiert werden tatsächlich? Ne? Also jetzt mal ganz plakativ gesagt, für Dinge, die du hast irgendwann mal auch vorhin gesagt, naja, die Erwachsenenbildung, die kommt einfach, weil sie beispielsweise durch irgendjemanden im Internet bereitgestellt wird. Also das kann man ja übertragen. Kann man ja fragen, braucht es jetzt in jeder Kommune eigentlich eine VHS? Oder muss man sowas, wenn es eh zentral bereitgestellt wird oder eine Plattform bereitgestellt wird, naja, muss man sich nicht anders organisieren. Ne? Das schwingt ja da mit, ne, bei solchen Themen.
Also erstmal würde ich sagen, es gibt fast alles im Netz, wenn man danach sucht und sich in diesen Netzwerken ein bisschen bewegt und dann auch irgendwie, es ist halt immer ein bisschen knifflig, da relevante Netzwerkknoten zu finden, denen man vertrauen kann und die auch gute Informationen einem bieten, auch gute Hinweise. Und wenn man die hat, dann denke ich, kann man sich schon in vielen Themenfeldern, da müsste man sich jetzt schon sehr in der Esoterik bewegen. Wobei ich glaube, je nischiger die Themen sind, desto eher findet man da wirklich Fachexperten weltweit. Und das ist ja der große Vorteil, dass wir jetzt weltweit vernetzt sind, sodass ich habe es letztens erst wieder einen Artikel gelesen, das war eigentlich immer mein Standardbeispiel. Wenn du Experte für Fledermäuse bist und du hast in deinem eigenen Umfeld keinen einzigen Menschen, der deine Faszination für Fledermäuse teilt, dann kannst du durchs Internet in der Zwischenzeit, irgendwo findest du mit Sicherheit deine Peer Group, die irgendwie mit dir genau in die Details reingeht. Das habe ich letztens tatsächlich in der Zeitung gelesen von einem, der ist der Fledermaus-Experte schlechthin. Genau, also ich glaube schon, dass es vieles gibt oder auch, dass wir irgendwie als Gesellschaft, ich glaube, darüber müssten wir nachdenken, ob wir bildungspolitisch uns darauf einlassen, dass wir sowas auch ins Netz stellen, und zwar außerhalb der Silos, sodass jeder darauf zugreifen kann, egal in welcher Funktion im Leben unterwegs ist und ob das ihn jetzt persönlich betrifft oder nicht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Das Entscheidende ist nämlich der entscheidende Wechsel, was sich im Moment, weil wir sind ja bei MusterbrecherInnen, das zentrale Muster, was sich verändert, ist weg von diesem Top-Down. Irgendjemand in der Politik denkt sich irgendwas aus und entwickelt dann ein Curriculum und wird das dann so per Gießkanne dann vertreiben. Hin zu einer Bottom-up-Bewegung, dass ich selbstbestimmt für mich entscheiden können muss, und das muss ich dringend lernen in so einem disruptiven Zeitalter, in dem mir gar keiner mehr Orientierung bieten kann. Ich habe viel mit Berufsberatern zu tun. Wenn du mit Berufsberatern sprichst, die sagen, ich habe keine Ahnung, was ich den Leuten erklären soll und sagen soll, wo sie hingehen sollen. Wenn die mich fragen, was wäre denn ein Beruf für mich in 5 Jahren? Ja, woher soll ich es wissen? So, das heißt, wir müssen eigentlich wir müssen den Menschen die Zuversicht geben, dass jeder Mensch hat in sich Talente. Wir müssen die irgendwie es schaffen, dass die sich selber finden. Und dann Strukturen bereitstellen, in denen sie die dann weiterqualifizieren können. Wegen mir in Makerspaces, wegen mir in Bibliotheken, wegen mir auch in der VHS, wenn sie denn dafür ausgestaltet sind und sich dafür auch anbieten. Das heißt, wir müssen von den Menschen ausdenken und nicht von den Institutionen, wie es gerne mit der Bildungspolitik geschieht. Ja, wir haben ja Hochschulen, wir haben ja IHKs, wir haben dies und jenes. Und dann wird immer nur aus Sicht der Institution geschaut. Nie aus der Sicht des Individuums wirklich, was suchend ist und was in den nächsten Jahren es werden immer mehr sein. Das ist unabhängig von der Schulbildung. Und wir werden alle auf der Suche sein, ja, wo könnte es denn hingehen für mich? Und da brauchen wir Sicherheiten, da kommt ja diese ganze Diskussion rund ums Grundeinkommen her, dass du die Menschen irgendwie wenigstens mal absicherst, damit die irgendwie nicht Angst haben, ins Bodenlose zu fallen. Wir haben mal das bedingungslose Lernguthaben in den Raum geworfen, dass man jedem Menschen Budget alljährlich zur Verfügung stellt, dass man bedingungslos, ohne dass ein Berufsberater, der sich auch nicht auskennt, also jetzt ohne despektierlich zu sein, da den Siegel drunter setzen, sondern dass ich, sagen wir mal, über 2.000 Euro im Jahr bedingungslos verfügen kann, was ich nur für meine Weiterbildung ausgebe, wegen mir auch in ein kostenpflichtiges Lernangebot aus den USA. Und da müssen wir natürlich noch ganz schön argumentieren, weil wir damit halt auch da wieder nationalstaatliche Grenzen überschreiten. Und so weiter, ihr kennt das ja nun auch, diese ganzen Diskussionen.
Aber die Frage ist, müssen wir eigentlich, inwieweit müssen wir bei uns ansetzen? Also uns meine ich jetzt sozusagen bei den Menschen eigentlich. Ne? Ich glaube, es ist auch eine, Annika ist ja auch eine aus der Studie, dass 10% nutzen kostenlose Schulung, also gerade im Kontext der Erwachsenenbildung, aber nur die wenigsten nehmen Schulungsangebote wahr, die sie selbst finanzieren müssen.
Sozusagen. In Deutschland. Und
in Deutschland. Da muss man sich ja schon kritisch die Frage stellen. Du bist auch gerade, du hast ja angesprochen, das ist bedingungslose Lernguthaben sozusagen, um auch ein bisschen anzutriggern, um Lust zu machen, zu lernen. Aber ketzerisch gefragt ist ja, oder kann man auch kritisch fragen und sagen, naja, ist uns eigentlich Bildung, also Erwachsenenbildung eigentlich nicht viel wert sozusagen? Also warum scheuen wir uns davor zu sagen, ich möchte was dafür ausgeben auch. Bildung ist, hat halt einen Wert. Ne? Warum werden gerade, schieben wir immer so auf diese kostenlosen Angebote? Oder ist da schon wieder eine Denkschranke drin, auch bei mir, dass man sagt, naja, kostenlos heißt ja nicht unbedingt schlechter, ne? Muss man auch dazu sagen.
Meine Kollegin Angelika Lanson, mit der ich das letzte Buch geschrieben habe, Bildung 4.0, die ist ja Französin jetzt, also gebürtige Deutsche, aber lebt in Frankreich, und die sagt immer, die Deutschen geizen an dem Wichtigsten, nämlich am Essen und bei der Bildung. Also die geben dafür einfach kein Geld aus. Und das, ich denke, das hat auch historische Gründe, dass halt für uns Bildung wurde halt seitens des Staates bereitgestellt und das erwarten auch alle Menschen. Und wir haben auch eine sehr negative Konnotation, auch in emanzipatorischen Kreisen, dahingehend, dass wir Bildung immer als Selbstoptimierung dann irgendwie Selbstoptimierung im neoliberalen Teil sind ja nur noch so Worthülsen, die dann da ausgetauscht werden. Und letztlich müssen wir weg davon kommen. Also es ist was Positives. Es gibt nichts Schöneres, als die Zeit zu haben, sich mit was Neuem in Muße und ohne Existenzängste auseinandersetzen zu dürfen, das lernen zu können, irgendwie die Welt verstehen zu können und auch mitgestalten zu können. Gut, das wollen nicht alle. Kann ich auch nachvollziehen. Wurde ihnen auch abtrainiert, hatten wir eben auch schon. Und darüber müssen wir nachdenken, wie wir da attraktive Angebote schaffen. Und weil du eben die kommunalpolitische Ebene angesprochen hast, also ich bin ja ein großer Fan davon. Ich meine, ich hatte das ja auch letztes da in diesem Artikel. Was ist eigentlich Bildung, Zugang zu Bildung? Und wir haben es ja jetzt in der Zwischenzeit mit zunehmend versteppenden Innenstädten zu tun. Warum nicht die Innenstadt zu einem riesengroßen Co-Learning-Raum umbauen, wo alle Träger, die da Interesse haben und die sich da einbringen wollen, auf Augenhöhe, dann dort einen attraktiven Lernraum schaffen, wo Neues entsteht, wo dann einer kauft einen 3D-Drucker und der nächste stellt irgendwie seinen alten Sägewerks, keine Ahnung, wie die heißen, diese Maschinen, dahin, und die dritte wiederum, dann kommt eine Nähmaschine und dann wird das verbunden, wie das halt im Makerspace auch funktioniert. Ja. Ne? So, und dann hast du dann irgendwie vielleicht auch ältere Menschen, die vielleicht auch Spaß dran haben, die können ja ihr Know-how da auch mit einbringen, und Jüngere, die nach der Schule da vielleicht auch einen außerschulischen Lernort vorfinden, wo sie sich gerne aufhalten, einfach Spaß macht. Und ich glaube, und das in die große Herausforderung ist seitens der Kommune, und da sehe ich auch die Politik, weil das werden die Institutionen aus sich selber heraus aufgrund ihrer Genese nicht hinkriegen, also sich so zu reformieren. Und das kann nur über politischen Druck gelingen, dass man sagt, okay, das funktioniert nur, wenn ihr auf Augenhöhe arbeitet. Und da muss die Politik halt wirklich auch gestaltend arbeiten.
Ich würde sagen, über politischen Druck und über den politischen Gestaltungswillen auch, den man ja hat, ne?
Genau.
Im Kontext auch der Daseinsvorsorge. Und da kann man, glaube ich, einiges machen. Das wäre jetzt auch, das ging mir vor, das galt das noch in den Kopf, welche Prozesse und Strukturen brauchen wir eigentlich, damit das gelingt. Das hast du ja jetzt aufgegriffen, und mich lässt es trotzdem, ich greife trotzdem noch einmal nach, weil es mich gerade nicht loslässt. Die Rolle von VHS-Bibliotheken etc. aus deiner Sicht, die haben ja eine Berechtigung, aber sicherlich eine Berechtigung. Und trotzdem muss man ja sagen, sie müssen sich in Zukunft aber anders aufstellen. Also wie schaffen wir es, eine Differenzierung herzustellen oder so ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu digitalen Angeboten? Weil digitale Angebote kann ich ja sozusagen ganz anders bereitstellen, logischerweise, viel effizienter bereitstellen. Aber was die digitale Angebote ja nicht schaffen oder nur bedingt schaffen, ist einen physischen Begegnungsraum sozusagen. Ich kann mich auch jetzt, ne, über Zoom oder sonstige Plattformen kann ich mich ja auch treffen. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit wirklich dem Treffen vor Ort sozusagen. Ist das eher sozusagen in Zukunft auch die Aufgabe von von solchen Institutionen in den Kommunen?
Ganz sicher, also einen Ort zu bieten und eine Anlaufstelle, um auch Vernetzung zu ermöglichen, weil auch Menschen, manche scheuen sich ja dann auch, an andere heranzutreten. Also dafür brauche ich dann auch schon immer wieder Anlässe, um Menschen entsprechend ihre Interessen zusammenzuführen. Und es war, wenn wir ja ehrlich sind, war ja auch schon früher irgendwie, also die VHS-Kurse, da hast du Italienisch gelernt, nicht um Italienisch zu lernen, sondern weil du da mit Leuten zusammen warst, die auch Italien-Freunde waren. Ne? Dann ist man danach schön in die Pizzeria gegangen, hat noch ein bisschen Wein getrunken. Das war ja irgendwie VHS. Es ist also, geht ja auch da, nur Lernen ist ja nur der Anlass, um sich auf einem bestimmten Niveau mit einer bestimmten Klientel dann zu treffen. Und so muss es halt dann auch für andere Kulturgruppen dann eine Möglichkeit geben. Und deshalb, also ja, klar, der soziale Raum, der tatsächlich physische Raum und auch ein Zeitbudget, also dass nicht nur irgendwie samstags nachmittags zwischen 2 und 4 dann geöffnet ist, sondern dass du mehr oder weniger rund um die Uhr eigentlich heute ja sowas vielleicht auch fast gestalten könntest, selbst organisiert. Weil, und das möchte ich auch, also nicht.
Das gibt es ja auch, schon, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon auch so, ist ja schon auch da, ne?
Und weil ihr Bildung als Daseinsvorsorge, ja, das ist das eine. Das andere, was ich auch, weil manche ja doch eher so auf volkswirtschaftliche Trigger abfahren, noch ins Spiel bringen will. Also Bildung wird natürlich auch, vernetzte Lernregionen, wie ich das ja gerne nenne, werden auch ein Innovationscluster sein. Also die Menschen werden sich dafür entscheiden, in bestimmten Regionen zu leben, nicht nur, weil ihre Kinder da eine gute Ausbildung finden, sondern weil sie sich da auch selbst vielleicht gut weiterentwickeln können. Weil wenn wir in diesem, werden wir in diesem schnelllebigen, immerfort uns weiterentwickelten Zeitalter, müssen wir uns selbst irgendwie Strukturen schaffen, wo wir auch als Erwachsene immer wieder hingehen. Und das wird ein maßgeblicher Standortvorteil sein für Regionen.
Du hast, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Denn wir haben uns überlegt, zum Abschluss nochmal auf die drei wichtigsten Muster zu sprechen zu kommen, die wir im Sinne eines wirksamen lebenslangen Lernens aus deiner Sicht angehen und vor allem brechen müssen.
Ja, das ist zum einen natürlich diese korporatistische Verkrustung, wie ich es nennen würde, unseres Bildungssystems, quer, und zwar von unten, von ganz klein bis ganz alt. Also die müssen wir maßgeblich aufbrechen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Buch, was jetzt dann bald am 29. rauskommt, Berufen statt zertifiziert, dass ich damit da auch einen kleinen Beitrag leisten kann.
Packen wir auch in die Shownotes, Anja, ne? Wenn das Buch draußen ist, dann gibst du uns noch mal eine Info, genau.
Ja, ich habe sogar eine Webseite dafür.
Sehr cool.
Jetzt schon. So, dann zweitens sind Muster, genau, wir brauchen die attraktiven regionalen Orte, die Spaß machen, die zugänglich sind, und zwar für alle Menschen, die Interesse haben daran. Und dann müssen wir den Menschen die Selbstlernfähigkeit ermöglichen, dass sie das in sich selber wiederfinden, wenn sie das im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte verloren haben. Oder dann bei jungen Menschen dann gleich da anfangen. Und wer heißt ja nicht umsonst Fräulein Flow? Also ich meine, natürlich, wir müssen den Leuten Flow, den Flow zeigen. Ne? Wie kommt man dahin, dass man sich immer wieder selbst kleine Herausforderungen setzt, wo man sich ein bisschen strecken muss, wo man nicht so direkt, dass man nicht direkt abwickeln kann, sondern wo man sich ein bisschen was drauf schaffen muss, und dann kann man diese Herausforderung wieder bewältigen. Und das ist Flow. Und das muss man den Menschen erklären und zeigen. Und dann kann man auch ganz viel Spaß haben, sowohl im Beruf als auch im Leben.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder, der einen Flow mal ab und an erlebt, der weiß, wie toll das ist. Ne? Also das macht ja süchtig schon fast, aber man kann es ja nicht immer steuern, ob man in den Flow kommt oder nicht. Aber ich finde, das macht sehr viel Spaß, wenn man jetzt so, das hat einen super Abschluss in die Zukunft schaut und wir da hoffentlich in Zukunft auch einige Muster weiter aufbrechen. Und dann denke ich mir, ach wie cool, irgendwie alt zu werden und regelmäßig zu lernen und im besten Fall auch noch tolle regionale Vernetzungsangebote zu haben, ist doch super. Marc, oder?
Ich fand super spannend auch unseren Talk hier, und ich habe mich leider auch ertappt bei einigen Denkmustern sozusagen, die jetzt nicht positiv sind, also wo man sich nochmal selbst hinterfragt, und habe die ganze Zeit, du sprachst ja ganz viel, wir müssen weg vom Top-Down und hin zum Bottom-Up sozusagen. Das hört sich ja erstmal ein bisschen nach Chaos an. Und dann ist mir sofort, naja, die Frage für mich so, oh, ist die Qualität dann auch gut sozusagen? Und ich glaube, wir müssen viel mehr Mut haben, auch mit Blick auf die Bottom-up-Ansätze, viel mehr Mut, Kontrollverlust zuzulassen, ne, sozusagen. Auch, das gilt auch für Kommunen, für Politik, in die Häuser rein. Und dann können wir auch Denkmuster wirklich hinter uns lassen und sehen echt in eine, was Annika auch gerade nochmal sagt, in echt eine schöne Zukunft, wo man wirklich Spaß am Lernen hat und sozusagen, und wo es nicht nur ums Lernen geht, sondern auch um das soziale Miteinander, um das Vernetzen.
Unbedingt, unbedingt, darum geht es ja. Also Welt gestalten, Welt erkennen, Welt gestalten und mitgestalten vor allen Dingen.
Also, an alle da draußen, ihr merkt, es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes auch noch zu werfen, weil die 40 Minuten, die wir jetzt so rund wahrscheinlich zusammen haben, sind auf jeden Fall zu kurz. Ich glaube, Anja, da fühlt man sich gern noch weiteres von dir und euch zu Gemüte. Vielen Dank, dass du, Anja, heute dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Vielen Dank an alle, die uns angehört haben. Und
Vielen
ich
Dank nochmal für die
sage
Einladung.
Sehr gerne.
sehr
und
gerne.
alles Gute.
Danke dir.
Macht's gut da draußen. Tschüss.
Ciao. Tschüss.